Ich soll mich in eure Stelle hineinversetzen und daran denken, wenn ich so lange predige, dass manche eine Maske tragen und das kann ja sehr unangenehm sein. Ja, das Wort Gottes kann auch ein bisschen unangenehm sein und wenn ihr beides tut, also wenn ihr Gottes Wort nicht annehmt und dazu noch eine Maske tragen würdet, wäre es hier wirklich sehr unangenehm. Und außerdem habt ihr mit mir zu tun. Und wie ihr seht, versuche ich jetzt ein bisschen Zeit zu gewinnen, während ich das einstecke. Okay. Endlich. Okay, und ich möchte, dass ihr in die Hand nehmt, das, was nicht eingesteckt werden muss. Und das ist die Bibel. Und bitte schlagt Römer 3 auf. Römer Kapitel 3. Wir werden uns auf eine Stelle hier konzentrieren, die wir schon betrachtet haben. Aber wir werden diese Stelle ein bisschen detaillierter betrachten. Römer Kapitel 3. Fangen wir bei Vers 23 an. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer oder zur Sühne bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ausgestraft ließ oder ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Ich möchte nicht überheblich sein, ganz davon zu schweigen, zu wirken. Ich will weder überheblich wirken noch überheblich sein. Aber wenn ich beobachte, was gelehrt wird, muss ich feststellen, dass es Wahrheiten gibt, die nicht begriffen werden, sogar falsch verstanden werden. Und ich möchte euch drei nennen. Drei Lehren, drei Wahrheiten, die nicht ausreichend begriffen werden, ja, die falsch verstanden werden. Zwei davon haben wir schon in anderen Botschaften gehabt, also hoffe ich, dass ich nicht allzu viel Zeit mit Ihnen verbringe, damit ich mehr Zeit damit verbringe, was wir noch nicht betrachtet haben. Die erste Wahrheit, die ich da nennen möchte, ist in Vers 23. Und ich sage, wie schlimm die Sünde ist. Die Menschen erkennen nicht, die begreifen nicht, und verstehen falsch, wenn man sagt, alle haben gesündigt, dann nehmen sie das auf die leichte Schulter und begreifen nicht, wie schwer das ist, wie schlimm es ist mit der Sünde. Warum ist die Sünde so schlimm? Erstens, weil sie alle betrifft, denn alle haben gesündigt. Sie ist deshalb so schlimm, weil kein Mensch ihr nicht verfallen wäre. Das gilt für euch, das gilt für mich, ohne Ausnahme. Natürlich räume ich die eine Ausnahme dem Herrn Jesus Christus zu, weil die Schrift uns sagt, als Gottes Sohn, als der menschgewordene Gott, nicht Gott gewordener Mensch, Mensch gewordener Gott, unversehrt war und geblieben ist. Aber wir sind alle Sündigen, alle Sünder. Das macht die Sache mit der Sünde sehr schlimm. Denkt daran, dass wir heute, ich weiß nicht, ob wir die 8 Milliarden geknackt haben. Erstens bin ich älter geworden und nehme das nicht alles mit. Aber früher waren es 4 Milliarden und dann schnell waren es 5 und immer schneller werden die Milliarden hinzugefügt. Und überlegt euch, wenn jeder nur eine Sünde tun würde, wären das Milliarden von Sünden. Aber wir tun weitaus mehr als nur eine Sünde. Ja, und weshalb sonst? Die Sünde ist deshalb so schlimm, weil eine einzige Sünde vollkommen ausreicht, damit die ganze Menschheit ins Verderben gestürzt wird. Denkt an Adam und Eva. Der eine Ungehorsam im Garten langte, damit alle Nachkommen, alle ihre Nachkommen sündig sind. Davon kann man in Römer lesen. Denn es heißt, so wie durch des einen Sünde alle Sünder geworden sind. Das heißt, wenn du an Adams Stelle wärst und genauso handeln würdest wie er, davon gehe ich auch aus, ich würde es auf jeden Fall. Das habe ich so oft in meinem Leben unter Beweis gestellt. Wäre ich der Zuständige für die Sündhaftigkeit der ganzen Menschheit, der ganzen menschlichen Geschichte? Die Sünde ist also sehr schlimm, denn sie zieht andere mit ein. Und sie ist deshalb, wir finden das auch in Vers 23, denn alle haben gesündigt, alle sündigten, wie ich euch erklärt habe, in Adam präsent, sündigten und verfehlen die Herrlichkeit. Wie steht es hier? Verfehlen die Herrlichkeit. Dieses Mal habe ich es doch richtig gesagt. Die sie vor Gott haben sollten. Die sie haben sollten, die Herrlichkeit, die sie haben sollten und die sie auch Gott geben sollten. Wisst ihr, wir sind geschaffen, um Gott Ehre zu bringen, um Gott zu verherrlichen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir sündigen, dann verfehlen wir die Herrlichkeit, diese Heiligkeit in unserer Person. Und da wir nicht herrlich sind, können wir die Herrlichkeit Gottes schwer widerspiegeln. Wir bringen ihm nicht, wir geben ihm nicht die Herrlichkeit, die er verdient, die er von uns haben möchte. Natürlich kann man, wie David sagte, in Psalm 139, ich bin auf wunderbare Weise geschaffen worden, also schau mich an, ich bin ein Geschöpf Gottes, habe ich nicht einen weisen Schöpfer? Aber andererseits, wenn wir gegen Gott sündigen und uns ihm gegenüber rebellisch benehmen, dann widerspiegelt das nicht seine Heiligkeit und wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Also ist die erste Wahrheit, die die Menschen nicht begreifen, nicht ausreichend begreifen, diese, wie schlimm die Sünde in Wirklichkeit ist. Dann möchte ich eine weitere nennen, eine andere Wahrheit, wie erstaunlich das Heil ist. Manche schätzen das Heil Gottes zu gering ein. Wie erstaunlich das Heil ist. Woran erkennen wir, dass das Heil erstaunlich ist. Wir schauen uns Vers 24 an. Ich lese den Vers noch einmal. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In diesen zwei Zeilen sehen wir vier Dinge, die uns darüber Aufschluss geben, wie erstaunlich das Heil aus Gott ist. Zuerst nennt Gott das Rechtfertigung, die Rechtfertigung. Das heißt, wenn ein Schuldiger, in diesem Fall ein Schuldiger, Sünder vor Gott als gerechtfertigt gilt, ein schuldiger Sünder gilt vor Gott als gerechtfertigt, also als gerecht vor Gott. Da könntet ihr natürlich Gott ankreiden, er würde ungerecht sein, denn ein schuldiger Sünder kann nicht gerecht sein, aber hier steht, oder ich meine, in der Lehre der Rechtfertigung, in der Bibel wird gelehrt, dass schuldige Menschen doch vor Gott als gerecht gelten dürfen und gelten. Von dem Richter wird man nicht nur für nicht schuldig zu sein gefunden, sondern für gerecht erklärt und gefunden. Ich wurde daran erinnert, ich dachte an Pilatus. Er stand dort vor der Volksmenge und der Gerechte war neben ihm. Jesus stand da. Und dreimal in Johannes 18, 38 und dann in Kapitel 19, Johannes 19, die Verse 4 und 6, steht, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Pilatus, der sich verschuldete, indem er den Gerechten verurteilte, der sagte aber, bevor er sich dazu gezwungen sah, ich finde keinerlei Schuld an diesem. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott ist da, er ist Richter, und wir stehen da und wir sind sündig. Und weil wir in Christus sind, im Kreuz ist eine Kraft verborgen, wir sind in Christus, mehr darüber bald, und Gott sagt, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Wow, wow. Das ist ja erstaunlich. Und das meine ich ja. Das Heil ist erstaunlich an der Rechtfertigung. Das Heil ist deshalb erstaunlich, weil es erstaunlich Großes bewirkt. Dann nicht nur Rechtfertigung oder Gerechtigkeit, sondern Erlösung. Und das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen. Erlösung ist, wenn ein Gefangener aus der Sklaverei losgekauft wird. Sklaverei. Ein Gefangener wird aus der Sklaverei losgekauft. Nicht nur befreit, sondern freigekauft. Und wenn wir wissen, was das gekostet hat, dann ist das noch mehr erstaunlich. Nicht, weil wir so wertvoll sind, aber weil Gottes Liebe so groß ist und er war bereit, ich würde sagen, mehr zu geben, als wir wert sind, aber er denkt anders darüber. Ich will ja nicht unseren Wert zu hoch spielen, das nicht. Aber er weiß, wozu er uns machen kann. Er nimmt uns und er verwandelt uns in Kinder Gottes. Na, das waren wir vorher nicht. Wir waren nicht wirklich wert, aber jetzt auf einmal sind wir Kinder Gottes. Das ist ja erstaunlich. Also Erlösung. Das ist etwas Großes, was durch unser Heil oder in unserem Heil bewirkt wird. Und dann, das Heil ist aber auch deshalb erstaunlich, weil es auf erstaunliche Weise erlangt wird. Wie wird unser Heil erlangt? Hier steht umsonst. Oder wie ich gesagt habe, ohne Ursache, ohne Gnade. Entschuldigung, aus Gnade, aber ohne Ursache. Das heißt, der das Heil bekommt, hat dazu, dass er es bekommen hat, nichts beigetragen. Das möchte ich noch einmal übrigens auch, das sind meine Notizen. Und wenn ich sie nicht richtig vorlese, dann ist es nicht, weil ich irgendetwas von einem anderen nicht richtig vorgelesen habe. Aber manchmal trickse ich mich selbst aus. Das Heil, das heißt, der das Heil bekommen hat, hat dazu, dass er es hat, nichts beigetragen. Er hat es ohne Ursache bekommen. Vielmehr hat er das Gegenteil verdient, die Tatsache, dass er anstatt ewig bestraft, ewig belohnt wird, kann man nur Gnade nennen. Auf Englisch heißt es Grace. Und ich möchte nicht, dass ihr euer Kopf zerbricht darüber, aber es gibt ein Akrostik, also G-R-A-C-E, Gottes Reichtümer, God's Riches, at Christ's Expense, Gottes Reichtümer auf Kosten Christi, God's riches at Christ's expense. Also es kostete Christus viel und wir bekommen Gottes Reichtümer. Ich konnte das nicht treffen, nicht annähernd. Aber Gnade, G-N-A-D-E. Gott nimmt all deinen Ekel. Gott nimmt all deinen Ekel. Er nimmt deine Sünde auf sich. Das ist Gnade. Und was gibt er dir? Daran muss ich ein bisschen arbeiten. Also, aber er gibt dir Gnade. Er gibt dir das, was du nicht verdient hast. Und das Heil ist deshalb erstaunlich, weil es erstaunlich viel gekostet hat. Es hat das Blut des Gottmenschen, Christus Jesus, gekostet. Also göttliches Blut. Der Hebräerbrief sagt uns, dass es notwendig war, also es war deshalb notwendig, dass Christus Mensch geworden ist, dass er Fleisch und Blut teilhaftig wurde, damit er sterben konnte. Gott kann nicht sterben, er hat keinen Leib, der sterben könnte, aber Jesus, ohne dass er aufgehört hat, Gott zu sein, wurde Mensch, gleichzeitig Gott und Mensch. Durch seine Menschheit bekam er einen Leib und konnte sterben. Geistlich erlitt er den Tod, die Trennung von Gott und die Wiedervereinbarung. Auch am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber am Ende dann, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Der geistliche Tod war vorbei. Der leibliche Tod dauerte noch knappe 3 Tage an. Das Heil ist deshalb erstaunlich, weil es erstaunlich viel gekostet hat. Ja, es hat das Blut des Heilandes gekostet, aber, und ich denke, das war ihm noch wichtiger. Wir können es uns nicht vorstellen, aber trotzdem, stellt euch vor, ein vollkommenes Wesen, Jesus, ein ewig vollkommenes Wesen, das immer in der Gemeinschaft mit einem vollkommenen Wesen, dem Vater und mit dem Geist, wird auf einmal der Empfänger, die Zielscheibe des Zornes Gottes. Es hat ihm unsagbar viel gekostet. Also denkt bitte nicht daran, dass Jesus im Garten darum gerungen hat, oh, das wird wehtun. Ja, er wusste, die Kreuzigung tut weh. Das war ein furchtbares Mittel, das ausgedacht wurde, um einem Opfer, einem Schuldigen, zum Vorbild zu machen, Exempel. Das sollte wehtun, aber Hunderte, wenn nicht Tausende von Christen in den kommenden Jahren gingen fröhlich und singend in den Kreuzestod. Ich will es nicht geringschätzen, aber das war nicht das, wovor Jesus so eine Angst hatte. Ihm war auch Angst, aber er sagte, nicht mein Wille. Er war bereit, auch die Trennung Gottes in Kauf zu nehmen, aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe zu uns. Und nun ist es nicht nur erstaunlich aus diesen Gründen, also Wahrheiten, die Sünde ist nicht nur unsagbar schlimm und erstaunlich groß, sondern eine dritte Wahrheit, die ich euch unterbreiten möchte. Und das ist in den Versen 25 bis 27. Wir hatten 23 und 24. Jetzt haben wir die Verse 25 bis 27. Was wir oft nicht verstehen und was ich will, dass wir verstehen, ist, wie theozentrisch, bitte schaltet nicht ab, ich werde das erklären, wie theozentrisch die Erlösung ist. Theozentrisch. Gott zentriert. Gott orientiert. Wir haben manchmal was heißt das? Arbeiterorientation oder so. Die Idee ist, wir wollen uns konzentrieren auf die Bedürfnisse unserer Arbeiter beim Arbeitsplatz. Also Theo ist Gott und zentrisch. Unser Heil dreht sich nicht in erster Linie um uns. Und das mag uns vielleicht erstaunen und überraschen. Aber es geht ja bei unserem Heil in erster Linie um Gott. Woran erkennen wir das, dass das Heil eigentlich gottzentrisch ist und nicht menschzentrisch ist? Wir erkennen das an dem Hauptakteur. Wir erkennen an dem Hauptakteur, wie Gott orientiert die Erlösung ist. Denn in Vers 25 steht, den Gott, also ihn hat Gott bestimmt. Merkt, Gott ist unser Subjekt. Gott ist der Hauptdarsteller. Es geht ja um Gott. Wir erkennen das an diesem Hauptakteur. Gott ist der, der in diesem Heilsprozess wirkt. Ach so. Das erkennen wir anhand von anderen Stellen auch. Ich nenne eine Stelle, die ihr ganz gut kennt. Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nicht also waren wir so liebwürdig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Er liebte, er gab. 1. Johannes 4, vielleicht werden wir das auch ein weiteres Mal herbeiziehen. Aber 1. Johannes 4, Vers 10, da steht, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. auch hier in diesem Vers ist Gott der Hauptdarsteller, der Hauptakteur. Wir erkennen aber auch, dass das Heil, dass unsere Erlösung gottzentriert ist, nicht nur daran, wer der Hauptakteur ist, sondern auch an den Resultaten, die daraus erfolgen. Wir gucken uns die Resultaten, die Folgen der Erlösung, wir gucken uns diese an und wir erkennen, oh, das geht ja um Gott, noch mehr als um uns. Ja, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir nicht in die Hölle müssen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gott, der erbost war über unsere Sünde. Aber wir erkennen, dass dies sehr theozentrisch ist an den Resultaten. Und das erste Resultat, das ich erwähnen möchte, ist die Sühne. Die Sühne. Nun, wenn wir das nachschlagen, werden wir lesen, und ich meine jetzt nicht in einem Bibellexikon, sondern auf einer Webseite. Dies ist ein Ausgleich für eine Schuld. Ein Ausgleich für eine Schuld. Deshalb lesen wir zum Beispiel von jungen Menschen, die nach Israel reisen. Was machen sie? Sie machen ein freies soziales Jahr in Israel. Weshalb? Um ihr Beitrag zu der Sühne Deutschlands Israel gegenüber beizutragen. Und so denken die Menschen. Aber ich möchte, dass ihr versteht, es ist etwas anderes, es ist mehr. Die Sühne, wie sie biblisch zu verstehen ist, ist die Entgegenwirkung gegen die Sündenschuld. Dies ist nicht nur ein Ausgleich für eine Schuld, sondern, passt auf, und diese Worte werden euch vielleicht überraschen, aber sie sind sehr wahr, sie sind wahr. Es handelt sich hier um die Besänftigung oder Beschlichtigung des göttlichen Zorns. Besänftigung des Zornes Gottes. Nun, Leute, die mich hören, vielleicht in diesen Räumen, vielleicht außerhalb, wenn sie es so weit aus irgendeinem Grund geschafft haben, dabei zu bleiben, die werden vielleicht lachen und sagen, der ist ja altmodisch. Diese Idee der Besänftigung der Götter gehört zum Heidentum, nicht zum Christentum. Gott ist doch lieb. Er ist nicht ein Gott der Rache, würden sie sagen. Er braucht doch nicht besänftigt zu werden. Das ist ja unwürdig. Aber es ist die Lehre der Bibel. Und ihr könnt euch entscheiden, woran ihr glauben wollt. Aber erlaubt mir bitte zu zeigen. Bei der Sühne wird Gottes gerechter Zorn beschwichtigt. Ich möchte, dass ihr ein bisschen versteht, wie das Wort gebraucht wird im Alten Testament. Das erste Mal, wo dieses Wort Kafar, Kaphar, Kafar, gebraucht wird im Hebräischen, also ich meine im Alten Testament, kommt bei der Arche Noahs vor. Er baute sein Boot, seine Arche aus Holz und Gott sagte, du sollst es mit Pech verpichen, mit Harz verpichen, außen und innen verdichten, vollschmieren, voll zudecken, damit das Wasser des Zornes Gottes die Leute in der Arche die aus seiner Gnade in Sicherheit waren, nicht erreicht oder erreichen. Es geht aber weiter. In 3. Mose 17, Vers 11 heißt es, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und Gott sagte, ich habe es euch auf den Altar gegeben, das Tierblut in diesem Fall, ich habe dieses Blut euch auf den Altar gegeben. Ich hab's gegeben. Noch einmal, Gott hat das System, in Betrieb genommen. Es war seine Idee. Ich habe das Blut auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Es geht von Gott aus. Ja, die Priester mussten es da anbringen und die Leute brachten ihre Opfer. Aber Gott sagte, ich hab's getan. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. 3. Mose 17, 11. Dann fiel mir eine Stelle ein. Wisst ihr, als Jakob von zu Hause weggegangen ist, war mit seinem Bruder Esau nicht gut Kirschen essen. Okay? Hat seinen Bruder gerade betrogen. Und der sagte, sobald mein Vater tot ist, werde ich meinen Bruder töten. Er hat mich betrogen und ich werde es ihm nachtragen. Also Mutti sagte, am besten haust du hier ab, Jakob. Und er ging dann zu Laban, seinem Onkel, und war einige Jahre weg dort. Dann, ich hoffe, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dann kam er zurück. Aber das eine Problem hat er sich hinterlassen, Laban. Gott sagte, geh nicht über diese Linie, also war er vor Laban in Sicherheit. Aber da blieb noch Esau. Oh, Esau war erbost das letzte Mal. Wie wird er jetzt sein? Vielleicht wird er ihm immer noch nach den vielen Jahren ihn totschlagen. Was macht Jakob? Ja, er nimmt 100 Schafe und 10 Böcke, oder ihr merkt, dass ich kein Viehzüchter bin, Und ich denke, 100 weibliche Ziegen und 10 männliche und so viele Kamele, 40 denke ich, und so weiter. Ganze Herden von Tieren, und er schickt seine Diener und die nehmen diese Tiere mit. Und 1. Mose 32, Vers 21, ich werde es in meiner Bibel nicht aufschlagen, weil ich es in meinen Notizen habe. 1. Mose 32, Vers 21, denn Jakob dachte, ich will sein, also Esaus Angesicht, günstig stimmen. Kafar. Ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Ist das nicht schön? Nun, es handelt um ein Geschenk. Es ist etwas, was Jakob auf die Reihe brachte. Aber die Idee war, Esau war erbost, er war zornig. Vielleicht beschlichtige ich seinen Zorn. Vielleicht stimme ich ihn gnädig. Ich erwähne noch eine, denn ich betrachte den ganzen Ratschluss Gottes, und ich entschuldige mich auch nicht für die grausamen Geschichten. In 4. Mose 25 ist eine Situation, wo Gottes Volk Israel begonnen hat, sich zu verheiraten mit Götzendiener. Gott hatte gesagt, habt nichts mit ihnen zu tun. Wenn ihr sie heiratet, werden sie euch beibringen und am Ende werdet ihr die Götzen dienen. Und so kam es auch. Und es kam so weit, dass, ich glaube, es war eine Israelitin und ein Fremder, gingen direkt vor Moses Augen in ein Zelt hinein, um beieinander zu liegen. Und Gottes Zorn war schon im Gange. Also Leute sind schon gestorben wegen dieser Sünde, wegen dieser Vermischung der Religionen und der Völker. Und ein Sohn oder Enkel des Priesters, Pinhas, ging hinein und hat die beiden getötet. Er tat das für Gott. Ich will nicht sagen, dass das etwas ist, was man heutzutage tun soll. Bitte, versteht mich richtig. Gott hat gesagt, unsere Waffen sind nicht solche. Aber das war Israel und es ist eine Theokratie, nicht eine Demokratie oder irgendetwas. Und dieser Mann ging hinein, um Gottes Zorn abzuwenden. Und die Bibel sagt uns, und ich lese euch jetzt vor, 4. Mose 25, Vers 3, spricht von dem Zorn des Herrn, Vers 4, der brennende Zorn des Herrn, von dem brennenden Zorn des Herrn. Vers 11, dieser Pinhas hat meinen Grimm abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Vers 13, er hat für seinen Gott geeifert, und merkt auf, und so Sühnung erwirkt. Dieser Mann hat durch seine Tat Sühnung erwirkt. Er entschärfte, er besänftigte den heiligen Grimm und Zorn Gottes gegen die Sünde Israels. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. In Sprüche 6, in den letzten zwei Versen, eigentlich geht es in den letzten fünf oder sechs Versen um, wenn ein Dieb stehlt, muss er zurückbezahlen, aber wenn man Ehebruch tut, gibt es keine Besänftigung. Und in den letzten zwei Versen heißt es, Sprüche 6, 34 und 35, denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn. Er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld, das ist jetzt nicht Kafar, aber Koffar, eine andere Vokale, aber es sind 10 Worte, die miteinander eng verwandt sind. Er wird nicht bereit sein, eine Sühne oder ein Lösegeld anzunehmen und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen. Ich möchte euch zeigen, dieser Begriff Sühne hat mit der Besänftigung eines erbosten, aufgebrachten, zornigen, grimmigen Wesens zu tun. Und das ist nicht unwürdig. Wir haben es schwer zu verstehen, wie Gott sowohl zornig sein kann gegen die Sünde, weil er heilig ist, und gleichzeitig lieben kann. Und übrigens hört er nicht auf, heilig zu sein und zornig zu sein, um seine Liebe uns entgegenzugeben. Sein Zorn ist ein ewiger Zorn. Es ist ein Teil seines Wesens. Sein Zorn wird uns bezüglich entschärft, aber nicht der ganzen Welt. Das heißt, für einen Mensch, der Buße tut und der die Entschärfung für sich in Anspruch nimmt, ja, er erfährt den Zorn Gottes nicht. Römer 8, Vers 1. Es ist jetzt kein Verdammnis demjenigen, der in Christus Jesus ist. Römer 8, 1. So gibt es jetzt kein Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Aber merkt, was die Bibel zum Zorn Gottes zu sagen hat. Psalm 7, ab Vers 12. Gott ist ein gerechter Richter. Ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Leute, das hört man nicht jeden Tag. Aber es steht in der Bibel Und alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Jedes Wort Gottes ist richtig. Dies ist der Charakter Gottes. Er zürnt täglich. Er ist ein gerechter Richter. Leute, wenn ihr nach Hause fahren würdet und ihr hättet zu Hause Verwandte und ihr würdet direkt ankommen als ein Mörder mit blutigen Händen eure Familie gerade zu Tode geführt hat. Also er hat sie gerade getötet. Und nun rufst du die Polizei an und sie nehmen ihn und er geht vor Gericht und der Richter sagt, ich bin so ein gnädiger Richter und ich spreche dich frei. Du würdest sagen, das ist ja ungerecht. Das ist ja kein gerechter Richter. Sowas darf nicht passieren. Hey, wenn wir konsequent sein wollen, die Leute, mit denen wir zu tun haben, sie sagen, ich glaube doch nicht an Gott, weil es so viel Böses in der Welt gibt. Was sagen sie damit? Sie sagen damit, wenn es einen gerechten Gott geben würde, müsste er etwas unternehmen dagegen. Also seien wir konsequent. Sagen wir nicht einerseits, er wäre böse, wenn er richtet, und andererseits, er würde nicht existieren, wenn er nicht richtet. Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Römer 5, Vers 9. Wir werden von dem Zorn errettet. Und nicht, also ich möchte, dass ihr auch versteht, was das für ein Zorn ist. Das ist ein entschlossener, immer brodelnder Zorn. Wisst ihr, wir Menschen, wir sündigen und wenn wir zornig sind, dann ist es selten heilig. Selten. Und was machen wir? Wir rasten aus. Rasten aus. Und jemand kriegt eine Ohrfeige oder schlimmer noch. Aber in Johannes 3, in dem letzten Vers, Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also möchtet ihr, dass wir verstehen, dass Gottes Heiligkeit gekränkt ist. Er ist in seiner Heiligkeit erbost. Und wir haben ihn auf die Palme gebracht. Und dies ist nicht einfach, weil er keine Selbstbeherrschung hat. Nein, vielmehr, seine Selbstbeherrschung macht, dass er uns nicht schon ausgerottet hat. Das heißt, er ist langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn. Die Tatsache, dass wir noch existieren, ist Beweis dafür, dass er nicht launisch ist. Das ist nicht eine Laune seiner Natur. Sühnung. Es ist ein wunderschöner, wunderbarer Begriff. Und ich glaube, das ist das letzte Beispiel und ich werde, glaube ich, diese Botschaft sowieso beenden müssen. Ich muss sie irgendwann beenden. Ich meine aber früher als später. Wisst ihr, dieses Wort Kafar ist das Wort für den Deckel auf der Bundeslade, auf der Truhe. Dasselbe Wort. In der Elbefelder heißt es einfach Deckel. In der Schlachter 2000 heißt es Sühnedeckel. Und im Neuen Testament ist dieses Wort, Hilastarion, glaube ich, durch den Begriff Sühnopfer dargegeben. Das heißt, Gott war zwischen den Cherubinen, der hauste quasi zwischen den Engelgestalten, oberhalb von dem Gesetz in der Truhe, oberhalb von dem Gesetz, gegen das wir verstoßen hatten. Und wie? Haushoch. Aber das Blut wurde an den Deckel gebracht, und zwar einmal im Jahr. Zuerst für den Priester selbst, und dann ging er und holte noch mehr Blut und ging wieder rein und machte Sühnung für das Volk. Und Gottes Zorn, Gottes heiliger Zorn, wurde für noch ein weiteres Jahr besänftigt, hingehalten. Und der Deckel, diese Zudeckung, funktionierte auch in gleicher Weise als Hinhaltung, als Besänftigung des Zornes Gottes, damit er nicht gegen das Volk, ja, greifen würde. Jesus als hoher Priester sühnte die Sünde. Ja, ich denke, ich beende jetzt die und folgende Weise. Wir haben Römer 3, 25. Den lese ich. Ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühnopfer, dieses Wort für Sühne, zum Sühnopfer oder zur Sühne bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an oder in sein Blut. Nun in Hebräer 2, Vers 17, es gibt nur vier Stellen, wo dieses Wort als Nomen vorkommt. Im Neuen Testament, Hebräer 2, 17, hier steht: Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde. Jesus wurde zum hoher Priester, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Jesus wirkte für das Volk Sühnung. Und wir lesen 1. Johannes 2, Vers 2, und er ist das Sühnopfer oder die Sühne für unsere Sünden. Er ist die Sühne. Er stellt Gott zufrieden. Er besänftigt den gerechten Zorn Gottes. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und wenn jeder Mensch in der Welt sich davon Gebrauch machen würde, würde dieses Opfer auch für sie langen. Es ist für die Welt und ganz besonders für uns, die daran geglaubt haben. Und in 1. Johannes 4, Vers 10, den hatten wir schon einmal, aber dieses Mal lese ich es in diesem Zusammenhang. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten oder haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühne, Sühnopfer für unsere Sünden. Gott, Leute, wir haben gesagt, es geht ja um Gott. Gott ist der, der die Sühne bringt. Gott ist der, der seinen Sohn als Sühne gegeben hat. Das Heil ist aus Gott. Ja, und er ist es, der der Gerechtigkeit Genüge tun kann. Ich ende mit einem Beispiel, das ich übrigens von Josh McDowell gehört habe. Josh McDowell ist der Autor von dem Buch Wer ist dieser Mensch und Die Bibel im Test. Josh erklärt, da war eine junge Dame, sie war noch nicht 20 Jahre alt in Kalifornien. Und da war eine Strecke auf der Autobahn, dort Interstate, und sie war zu schnell gefahren. Und Zumindest zu dieser Zeit ging man sehr streng mit den Verkehrssündern, ich vergesse, wie man das nennt, um. Also hat man sie direkt, also sofort vor Gericht genommen, egal zu welcher Zeit, Tag oder Nacht, 24/7. Und sie erschien vor den Richter und der Richter schaute sich die Beweise an und sagte, wie erklären Sie sich? Und sie sagte, für schuldig, euer Ehren. Und die Strafe war entweder $100 oder hätte man die 100 nicht, müsste man dann einen Tag lang hinter Gittern sein. Und der Richter, der stand auf vom Gerichtsstuhl, vom Bar, nahm sein Gewand ab, legte es beiseite, ging zu der jungen Dame nach unten, zog in seine Tasche, holte $100 raus. Denn es war seine Tochter. Hätte er sie einfach gehen lassen, wäre das ungerecht gewesen. Er musste sie verurteilen, die Strafe musste gebüßt werden, aber da er sein Vater, ihr Vater war, war es ihm auch ein Anliegen, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, und er gab dann die Bezahlung dafür. Und er hat dem Gesetz Genüge getan. Und Gott, der uns geschaffen hat, gegen den wir gesündigt haben übrigens, der spricht uns schon schuldig. Wir haben alle gesündigt. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt und es tat ihm leid. Nein, er würde es tun, wenn es dazu käme. Und er wird es auch machen, wenn sich seine Schöpfung verweigert, ihm den Gehorsam zu leisten, dann werden sie schon dafür bestraft. Aber er stellte die Bezahlung ihrer Schuld zur Verfügung, indem er selber das Lösegeld, das Sühnegeld dafür gab. Und wenn wir nicht zu hochnäsig sind und zu dumm, werden wir sein Opfer für uns dankbar in Anspruch nehmen. Völlig und ganz. Hast du das? Merk mal ehrlich. Ich musste an die Leute denken, zu denen ich heute predigen würde. Es war mir ein Anliegen, dass ihr versteht, was Gott für euch getan hat. Gottes Zorn brennt gegen dich. Es ist, als hätte er seinen Bogen gespannt. Und die Pfeile zündet er sogar an, bevor er sie abschießt. Bevor er sie verschießt. Wenn er Pfeile verschießt, dann finden sie aber ihr Ziel. Tja. Aber Jesus ist bereit, dazwischen zu gehen. Er ging doch dazwischen. Er nahm die Pfeile des Zornes Gottes in sich. Und sie brauchen dich nicht zu treffen, wenn du bereit bist, dich hinter ihn zu verstecken. Warum tust du es nicht? Ist es so besser, dass du zur Zielscheibe Gottes wirst und bist? Ist das irgendwie klug, vernünftig? Ich möchte euch nicht beleidigen, aber nicht mal ehrlich, denn du wüsstest, dass du es nicht nach Hause schaffst heute. Würdest du nicht sagen, es ist vernünftig, wenn ich mich bekehre, wenn ich Jesu Opfer für mich in Anspruch nehme? Nun, ich will ja nicht Angstmacherei treiben, aber wir wissen doch nicht, ob wir es nach Hause schaffen. Und jetzt ist die Stunde, die Heilsstunde. Wie hieß es? Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Nimm sie im Glauben an.